Die 69-jährige Rentnerin Karina Meyer beschließt an diesem Samstagmorgen, auf dem Wochenmarkt in der Stadt einzukaufen. Per App bestellt sie sich ein Taxi. Wenige Minuten später wird sie mit einem dezenten Brummen benachrichtigt, dass der Wagen bereits vor der Tür auf sie wartet. Als Karina das Haus verlässt, steht am Straßenrand ein kleines, eierschalenfarbenes Fahrzeug. Einen Fahrer gibt es nicht. Karina steigt ein und der Wagen fährt lautlos los. Auf dem Weg zur Bundesstraße hält er noch an verschiedenen Stationen. An jeder Station koppelt sich ein weiterer Wagen mit einem Fahrgast darin an Karinas Wagen an. Am Ende sind es 5 fahrerlose Autos mit einem großen Zugwagen davor, die aneinander gekoppelt über die Bundesstraße in die Stadt fahren. Was hier noch so klingt wie die Zukunftsvision aus einem Science-Fiction-Film, soll schon in ein paar Jahren genau so Realität sein. Und ein Mann, der das Ganze maßgeblich vorantreibt, ist Professor Dr. Thomas Tröster, Professor für Leichtbau im Automobil an der Uni Paderborn. Mit ihm spreche ich in dieser Folge. Mein Name ist Jenny Heimann und ich bin der Host in diesem Podcast. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Wissen zu Wirtschaft und zurück, der Podcast der Uni und der Wirtschaftsförderung Paderborn. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und herzlichen Glückwunsch, du gehörst ganz frisch zum Präsidium der Uni.
Ja, tatsächlich.
Da kann man an der Stelle nochmal sagen, schön.
Danke.
Also, das, was du machst, ist für mich Raketenwissenschaft. Ich habe mal geschaut, was deine aktuellen Projekte an der Uni sind. Auch da komme ich garantiert wieder ins Stottern, aber ich werde es jetzt einfach mal versuchen. Du machst Power-2AM-Implementierung der additiven Fertigung bei hochbelasteten Hubschrauber-Antriebskomponenten. Einfluss des anisotropen Materialverhaltens von SLM-Verfahren, Nemobil-System-kooperierender Fahrzeuge für einen individualisierten öffentlichen Verkehr. Du steigst schon durch, was du alles forschst und machst, ja?
Also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich steige überall durch. Dafür habe ich ja meine Doktoranden und Doktorandinnen, die steigen dann durch.
Sehr gut, weil von dem, was ich jetzt hier gelesen habe, habe ich einfach für mich abgehakt, du bist Q von James Bond und forschst an der Zukunft der Technik.
Ja, also wir forschen schon in der Zukunft. Das Feld ist halt auch breit. Du hast es ja schon ganz gut beschrieben. Es gibt sehr viele unterschiedliche Themen. Klammer drüber ist meistens Leichtbau und das mit dem AM, was du sagtest, ist ja additive, also 3D-Druck eigentlich. Das ist halt für einen Leichtbau hochinteressantes Verfahren. Aber es gibt auch noch viele andere Sachen.
Was zum Beispiel Leichtbau ist, werden wir gleich besprechen. Ich wollte noch mal ganz kurz auf deine Karriere schauen, denn du bist schon wirklich lange in Paderborn und bist ein echtes Eigengewächs der Uni. Hat's dich da immer so gehalten? Hast du Paderborn immer so geliebt? Du bist schon, ja, also seit Mitte der 80er in Paderborn an der Uni.
Ja, also das soll jetzt nicht tief ins Herz der Paderborner geben, aber ich bin Salzkottener. Und, aber das ist direkt bei Paderborn, deswegen tatsächlich bin ich nicht wirklich weit gekommen. Ich habe Physik studiert in Paderborn tatsächlich. Also wenn ich mal auf meine Abiturzeit zurückgucke, ich hatte relativ wenige ausgeprägte Fähigkeiten und die lagen in der Mathematik und Physik. Deswegen habe ich in Paderborn Physik studiert. Bin dann ziemlich lange da gewesen, auch mit der Promotion noch. Bin dann ein Jahr ins Ausland gegangen, bin in Brasilien gewesen, habe da aber weiter geforscht, auch im Bereich der Physik. Bin wieder zurückgekommen an die Physik nach Paderborn und habe meine Habilitation damals gestartet nach der Promotion. Und bin dann aber von der Physik, also von der tiefsten Grundlagenforschung, komplett rausgekommen, weil ich dann bei Bendler angefangen bin.
Das heißt, du bist in die Wirtschaft gegangen.
Bin in die Wirtschaft gegangen, genau. Das war tatsächlich damals, die meisten, die an der Hochschule studiert haben, promovieren, werden es wissen, Karrierewege an der Hochschule sind ja nicht wirklich verlässlich, weil es gibt wenige Professuren und viele Bewerber an der Stelle. Und das war so 2000 rum, da war die Situation in der Wirtschaft sehr gut. Ich war schon über meine Habilitation in Richtung vielleicht Professur in der Physik auch gegangen, aber die Chancen, weil ich auch in speziellen Gebiet Hochdruckphysik, sind nicht wirklich gut gewesen. Und weil die Industrie sehr stark gesucht hat, habe ich mich dann entschieden, in die Industrie zu gehen, in die Forschung und Entwicklung bei Bendler.
Die lockt ja tendenziell auch mit Geld, oder?
Ja, das ist tatsächlich ein Punkt, warum es dann auch manchmal schwerfällt, die Leute aus der Industrie wieder zurückzuholen an die Hochschulen. Weil wenn man sich einmal an Geld gewöhnt hat, weiß man auch. Und im Allgemeinen verdient man halt in der Industrie etwas besser als vielleicht dann an der Hochschule. dafür hat die Hochschule natürlich auch viele, viele Vorzüge, muss man auch dabei sagen, gerade im Bereich Forschung. Aber das Geld, glaube ich, war es noch nicht mal.
Hast du denn, als du zurückgegangen bist, einen Ruf von der Uni bekommen oder hast du irgendwann gemerkt, ich bin doch eher der intellektuelle Typ, der irgendwo an einem Schreibtisch von der schönen Paderborner Uni sitzen möchte?
Ja, gute Frage. Man kriegt ja nicht einfach einen Ruf. Man muss schon aktiv sich bewerben.
Ah.
Ja, das ist nicht so, als ob man dann angerufen wird nach dem Motto und willst du nicht mal zur Uni kommen. Ich bin tatsächlich vom Bendlau gar nicht zur Uni Paderborn gegangen, sondern nach Köln. War da an der FH. Also 5 Jahre war ich bei Bendlau. Und tatsächlich, ein Unternehmen ist halt völlig anders aufgestellt natürlich als eine Hochschule. Mit Forschung, wirklich Grundlagenforschung, die kann man praktisch nicht da betreiben, weil natürlich im Unternehmen alles auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet ist. Und insofern habe ich überlegt, gehe ich nicht vielleicht doch wieder zurück? Und es bot sich eine Chance in Köln. Da war ich an der jetzigen Technischen Hochschule für 2 Jahre. Und die haben jemanden gesucht, der den Bereich Physik und technische Mechanik, also Maschinenbau, vertreten kann. Da habe ich natürlich dann perfekt hingepasst.
Die haben wen gesucht und du hast dich aktiv beworben.
Ich habe mich aktiv beworben, genau. Dann ist das wie im normalen Vorstellungsgespräch. Man fährt dahin, macht einen Vortrag, einen Fachvortrag, Lehrvortrag. Das ist eigentlich fast überall so. Und wenn man dann Glück hat, kommt man auf eine Liste. Und dann, wenn man auf Platz 1 der Liste ist, bekommt man den Ruf. Und so war das gewesen. Habe den Ruf bekommen nach Köln, habe den dann angenommen und war dann 2 Jahre in Köln. Schöne Zeit auch.
Und dann hast du aber wieder einen Ruf aus der Heimat bekommen.
Ja, weil ich war so 1,5 Jahre in Köln. Da hat die Firma Bendlau, bei der ich damals auch gearbeitet hatte, eine Stiftungsprofessur ausgeschrieben an der Universität Paderborn. Das passiert öfter, das Unternehmen stiften praktisch, Lehrstühle stiften, weil natürlich über so eine Stiftung die Möglichkeit besteht, thematisch etwas vorzugeben. Sobald man als Professor angefangen ist, ist man frei. Dann muss man nicht mehr sich an die Dinge halten, die der Stifter sich vielleicht vorstellt. Macht man natürlich häufig. Aber das Unternehmen kann immerhin sagen, okay, ich hätte gerne jemand Stiftungsprofessur Leichtbau im Automobil. Das war dann die Stelle, die ausgeschrieben wurde. Da habe ich mich dann halt auch wieder drauf beworben und habe großes Glück gehabt, die zu bekommen.
Also du wolltest Leichtbau machen und dann matchte das einfach. Also für diejenigen, die noch gar nicht so im Thema sind, wie ich bis heute Morgen, Leichtbau ist die Karosserie des Autos und das Ziel ist es, das so leicht hinzubekommen wie möglich, richtig?
Das Ziel ist richtig. Karosserie ist ein Thema, mit dem wir uns speziell beschäftigen in Paderborn, Karosserie und Fahrwerk. Aber das geht weit drüber hinaus. Also ich sag mal, Leichtbau wird auch betrieben bei Elektromotoren. Wenn du einen Elektromotor im Auto einsetzt und kannst den leichter bauen, dann hilft das immer, um eben Energie zu sparen im Betrieb vom Fahrzeug. Deswegen, Leichtbau betrifft fast alles. Einfaches Beispiel, ständig wird überlegt, ob man die Kupferleitungen nicht durch Aluminiumleitungen ersetzen kann. Die sind fast genauso gut in der Leitfähigkeit, aber eben viel leichter. Nur die Verarbeitung ist viel schwieriger.
Und die Idee von Anfang an war Energiesparen, Nachhaltigkeit.
Ja,
beim Autofahren.
Absolut. Also Leichtbau hat gleich mehrere Effekte. Erstens natürlich nutzt man im Allgemeinen weniger Material. Weniger Material heißt weniger Ressourcen, die ich einsetzen muss. Weniger, ich weiß nicht, Tagebau und das ist schon mal ein großer Vorteil. Der zweite ist aber eben, dadurch, dass die Komponenten leichter sind, verbrauchen irgendwelche, das ist übrigens nicht nur Fahrzeuge, jedes Produkt, was bewegt wird, wenn es leichter ist, braucht man weniger Energie, um es zu bewegen. Und insofern hat Leichtbau auch auf die Betriebsdauer dann einen großen Effekt. Wenn man sich mal anschaut, Flugzeuge, da ist Leichtbau eigentlich das wichtigste Maß überhaupt, weil da natürlich jedes Kilogramm zählt. Also auch im Verbrauch und in den Kosten.
Das ist das, wo du forschst und lehrst. Und dann bist du aber jetzt auch schon seit geraumer Zeit, sagen wir mal, in Kontakt mit der Bundesregierung und entwickelst Projekte zum Thema Mobilität.
Ja, also wir sind im Kontakt tatsächlich nicht direkt mit der Bundesregierung, aber natürlich mit den Bundesministerien, die Fördermittel vergeben. Wir sind tatsächlich, das reicht schon lange zurück. Also wir an der Universität Paderborn haben wir ein großes Institut. Da geht es um Leichtbau mit Hybridsystemen, sehr spezieller Leichtbau mit sehr unterschiedlichen Werkstoffen, die wir da einsetzen. Und da sind sehr viele Lehrstühle drin organisiert. Nicht nur ich, da sind auch welche aus der Chemie, aus der Physik, ganz breite. Und wir wollten im Rahmen dieses Instituts tatsächlich vor 10 Jahren schon mal ein eigenes Auto bauen. Das heißt, diese Grundidee war schon immer da, weil wir auch sehr viel Kompetenz in dem Bereich haben. Jetzt nicht nur wir, sondern eben auch die Kolleginnen und Kollegen. Und diese Idee ist nie so richtig weggegangen. Richtig neu aufgekommen ist die tatsächlich, weil wir Kontakt hatten zum Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Wir hatten in Paderborn ein großes Projekt, wo es darum ging, auch die Gesellschaft mit einzubinden, dass man nicht so vor sich hin forscht, weil es man selber für toll findet, sondern einfach mal guckt, was sind eigentlich gesellschaftliche Herausforderungen und sich daran orientiert.
Dazu habe ich einen tollen Satz von dir gefunden. Bisher galt eine unumstößliche Wahrheit, ohne Auto geht im ländlichen Raum nichts. Ich will aufzeigen, dass es auch andere Lösungen geben kann, dass auch auf dem Lande zum Beispiel autonomes Fahren mit Wasserstoff und Ökostrom im Rahmen eines individualisierten ÖPNV als eine klimagerechte Alternative zum eigenen Auto funktioniert.
Ich wusste gar nicht, dass ich so komplizierte Sätze kann, aber der ist auch ein bisschen geklaut. Ich glaube, das ist von der Formulierung her etwas, was der Andreas Knie, der ist Professor auch und in dem WZB aktiv im Bereich der Sozialforschung, und der speziell, ich glaube, der ist auch in ganz Deutschland bekannt, kümmert sich um Mobilitätssysteme. Und noch spezifischer um Mobilitätssysteme für ländliche Räume. Die werden so ein bisschen vergessen manchmal. Also in den Großstädten natürlich, im Ruhrgebiet, ist es interessant. Da befördert man auch sehr viele Menschen zur gleichen Zeit. Im ländlichen Raum sieht es halt ganz anders aus. Und da ist der unterwegs. Und der Kontakt, der hat uns dann inspiriert, nochmal ein bisschen weiterzugehen.
Also erstmal schön, dass du im eher ländlichen Raum unterwegs bist in Paderborn. Da ist man dem Thema vielleicht auch einfach näher.
Ja.
Aber führ doch mal aus, was ist da wirklich genau mit gemeint? Ein Bus, der alleine fährt?
Tatsächlich ist das Ziel. Also ich starte mal vielleicht da, wie der ÖPNV im Moment ja organisiert ist. Ich habe ja schon gesagt, bin aus Salzkotten. Wir haben relativ kleine Dörfer um Salzkotten herum, 3-4 Kilometer entfernt. Und natürlich, die öffentliche Hand will ÖPNV aufrechterhalten, damit jeder auch die Möglichkeit hat, dann eben zwischen Dörfern zur Stadt zu reisen. Das Problem ist, die Nachfrage ist relativ gering. Der Privat-Pkw dominiert halt fast alles. Und dadurch, das sehe ich ja auch tagtäglich, fahren eben Busse, die mit einer Person, zwei Personen oder null Personen besetzt sind. Und die fahren aber auch nur jede Stunde. Das heißt, das ist kein wirklich komfortables System, aber ein teures System. Das heißt, obendrein müssen die Kommunen, Kreise da eben noch viel Geld reinschießen. Und das ist etwas, was wir dann wirklich verbessern wollten, optimieren wollten.
Dann sag mir doch mal, was ist deine Zukunftsvision?
Ja, wir haben einen Ansatz, das muss man einfach dabei sagen. Einen Ansatz, von dem wir überzeugt sind, dass er gut funktionieren kann. Es gibt bestimmt auch andere Ansätze. Ich sag mal, die erste Prämisse war, es soll ein energieeffizientes System werden, ein nachhaltiges System. Und jetzt kann man allein aus der Physik heraus schon relativ leicht ableiten, wie so ein Fahrzeug dann aussieht. Weil da muss es leicht sein. Das ist ja unser täglich Brot, ein Fahrzeug leicht zu bauen. Wenn es sehr leicht ist, dann verbraucht es sehr wenig Energie. Es ist günstig zum Bauen, wenig Materialeinsatz und es verbraucht wenig Energie im Betrieb, also kostengünstig. Der Haken kommt jetzt, wenn ich das mache, dann habe ich einen ganz kleinen Motor drin, weil ich überall Gewicht sparen muss. Ich habe kleine Batterien drin, die ja sehr schwer sind. Und das bedeutet, ich kann nur langsam fahren und habe auch wenig Reichweite. Das heißt, so ein kleines Fahrzeug ist eigentlich nicht wirklich für einen größeren Verkehr geeignet. Wofür es gut geeignet ist, was man immer diskutiert, dieses First-Last-Mile-Konzept, von der Haustür vielleicht zur Bushaltestelle zu fahren. Dafür ist das gut geeignet. Nur da wollten wir nicht aufhören, weil der Komfort von so einem System ist eben nach wie vor nicht gut, weil dann kann ich mir zwar dieses kleine Fahrzeug nehmen, fahre zur Bushaltestelle, muss nicht laufen, aber der Bus fährt ja trotzdem nur jede Stunde und dann habe ich wieder einen schweren Bus, der fährt. Deswegen haben wir gesagt, okay, wie kommen wir aus diesem Dilemma raus? Diese Fahrzeuge schaffen wir halt nur 10 Kilometer, wir müssen aber in die, vielleicht von Salzkotten nach Paderborn mal 20 Kilometer fahren. Wir entwickeln ein zweites Fahrzeug parallel, was dazu dient, die kleinen Fahrzeuge, wo ich drin sitze, mit denen ich fahre, über größere Strecken dann zu ziehen. Und das Ziehen bedeutet, dieses Fahrzeug kann viel schneller fahren als die kleinen, kann die also auch mit großen Geschwindigkeiten ziehen und hat viel mehr Energie an Bord. Das heißt, es kann die kleinen Fahrzeuge beispielsweise wieder aufladen, kann aber eben auch die großen Strecken fahren. Und der ein Punkt noch dazu, die koppeln sich wirklich alle aneinander dann. Also das große Zugfahrzeug, das steht vorne, koppelt die kleinen an. Und wenn ich jetzt mit hohen Geschwindigkeiten über die Bundesstraße fahre, weil die alle so eng hintereinander hängen, ist der Luftwiderstand dann auch extrem geringer, als wenn die einzeln fahren. Das heißt, auch auf der Fahrt sparen wir viel Energie.
Also mir kommen Bilder vor Augen aus futuristischen Filmen, wo auch alles automatisch abläuft. Im Moment habe ich das irgendwie auf der B64 noch nicht vor Augen. Wann ist das denn realistisch, dass das passiert?
Eieiei. Das ist immer die schwierigste Frage überhaupt. Ich glaube, wir werden gestuft vorgehen. Also wir entwickeln diese Fahrzeuge jetzt im Rahmen eben von diesem vom Bundesministerium für Wirtschaft geförderten Projekt. Die fördern uns mit, ich glaube, knapp 18 Millionen Euro. Da sind aber viele Partner dabei. Sehr viele Partner, die eben entsprechend ihr Know-how in bestimmten Bereichen einbringen. Diese Partner entwickeln jetzt die Fahrzeuge, und zwar die kleinen Fahrzeuge, die für die kurzen Strecken dafür da sind, einen von der Haustür abzuholen. Und aber auch die großen Fahrzeuge, es geht über die Firma Holon, die zu Bändler gehören, um die dann zu ziehen. Unsere Idee ist, also es ist einmal dieses Entwicklungsprojekt, parallel starten wir jetzt aber schon Projekte, wo wir die Fahrzeuge, die wir in diesem Rahmen entwickeln, prototypisch schon mal fahren lassen wollen, um zu lernen. Das heißt, die Idee ist es, im Idealfall noch in diesem Jahr mit den ersten Fahrzeugen auf die Straße zu gehen und Kilometer zu fahren. Da wird man als Privatperson noch nicht mitfahren dürfen, weil wir eben noch sehr viel in der Testphase sind. Aber das ist eigentlich unser erklärtes Ziel. Das startet aber erstmal mit den kleinen Fahrzeugen. Und dann würde es schrittweise weitergehen. Das heißt, wenn wir das mit den kleinen gut im Griff haben, würde man vielleicht eine komplette Kommune mit vielen kleinen Fahrzeugen bedienen, die innerhalb der Kommune fahren. Wenn das gut funktioniert, kämen dann die Zugfahrzeuge dazu. Das heißt, wir würden die Kommunen miteinander anbinden. Auf eine Zeit nagel mich bitte nicht fest. Ich könnte jetzt was versprechen und hoffen, dass es alle wieder vergessen. Aber ich hoffe schon, dass so ein System in 5, 6 Jahren einsatzbereit wäre.
D-Space, also der Partner, der die kleinen Fahrzeuge entwickelt, den wollen wir uns mal genauer anschauen. D-Space hat seinen Unternehmenssitz in Paderborn und das schon seit 30 Jahren. D-Space kümmert sich global um die Sicherheit auf Straßen und ist weltweit führender Anbieter für die Entwicklung vernetzter, autonomer und elektrisch angetriebener Fahrzeuge. Die Kollegin Selina Herr hat Jan Ewe von D-Space in der Firmenzentrale besucht und sich mal genau erklären lassen, was und wie dort genau geforscht und entwickelt wird.
Also ich bin erstmal ganz froh über diese kleine Kaffeepause, die wir hier haben, weil ich nämlich gerade durch den Feierabendverkehr unserer Paderborner Innenstadt gefahren bin. Da gibt es schon so die ein oder andere Situation, in der ich mir gedacht habe, ach, jetzt so ein autonom fahrendes Fahrzeug. Ne? Das wäre ja so viel entspannter gewesen. Da bin ich hier an der richtigen Stelle bei D-Space. Jan Ewe, warum denn ausgerechnet?
Ja, D-Space ist einer der führenden Anbieter, wenn es darum geht, Elektronik und Software zu testen. Und wenn wir über, ich sag mal, Mobilität sprechen und damit auch über autonomes Fahren und auch, ich sag mal, die Vereinfachung und Verbesserung der Mobilität, dann spielt das Thema Qualität dieser Fahrfunktion eine enorme Rolle. Weil das Schlimmste, was passieren könnte, ist ein autonomes Fahrzeug auf der Straße, was nicht sicher ist. Und D-Space ist einer der führenden Anbieter, der dafür sorgt, dass diese autonome Fahrfunktion sicher auf die Straße kommt.
Das hört sich alles sehr, sehr spannend an. Und ich sitze auch wirklich gerne hier bei euch in der Kaffee-Lounge. Aber dürfte ich mich vielleicht ein bisschen umschauen bei euch?
Selbstverständlich, sehr gerne. So, wir gehen jetzt einmal zu dem Fahrzeug da drüben, was ihr seht. Das ist sozusagen in D-Space Farben gelabelt. Das ist unser sogenanntes Sensorfahrzeug.
Ich bin Fridtjof Marquardt. Ich bin hier im KI-Team.
Das ist aber ein schickes Gefährt, was du hier hast. Sieht ein bisschen so aus, als wenn wir jetzt irgendwie an die See fahren oder so und du hast noch ein Sportgerät da oben drin oder so.
Ist prinzipiell genau das Gleiche. Ne? Also das ist einfach eine Thule Dachbox mit ein bisschen andere Ausstattung als normalerweise. Also wir haben 9 verschiedene Kameras, die sind so angeordnet, dass sie genau die 360 Grad rundherum um das Auto abdecken. Das heißt mit überlappenden Sichtfeldern. Wir planen uns eine Route oder setzen uns ein Ziel, wo wir hinfahren wollen. Letztendlich fahren wir dann an einem Tag 6-7 Stunden mit dem Auto hier in Deutschland durch die Gegend und währenddessen läuft die ganze Zeit die Aufnahme und sammelt die Daten und die können wir dann hinterher nochmal auswerten und einen Bruchteil davon verwenden wir dann wirklich, um unsere Algorithmen weiter zu verbessern.
7 Stunden auf der Straße sind wie viel im Büro?
Mindestens eine Woche. Die Daten, die sind dann erstmal hier auf einer mobilen SSD und der Data Logger und die ganze Architektur dahinter ist schon darauf ausgelegt, möglichst Highspeed die Daten verarbeiten zu können. Aber damit wir wirklich was damit anfangen können, müssen wir sie erstmal von dieser mobilen SSD auf einen Speicher kopieren, auf den wir zugreifen können im normalen Development. Und dieser Kopiervorgang braucht super lange, weil die Daten, die wir dabei sammeln, also diese 7 Stunden Aufnahmefahrt, die ich angesprochen habe, sind 50 bis 60 Terabyte an Daten. Also reiner Kopiervorgang sind wirklich 2 bis 3 Tage. Und dann liegen die Bilder zwar auf dem Speicher, aber sind einfach in einem rohen Format. Also die müssen halt noch konvertiert werden, damit man sie sich wirklich anschauen kann. Das braucht auch wiederum etwas Zeit.
Das war jetzt die erste Station, wo wir uns im Prinzip mal den reinen Software-Teil angeguckt haben. Also wir sind in der Lage, KI und Software-Algorithmen zu prüfen innerhalb unserer Simulatoren. Und jetzt gucken wir uns die zweite Station an, wo es jetzt mal in Richtung Mechanik geht, weil das Fahrzeug besteht eben auch aus Lenkung, aus Bremse und auch das prüfen wir und der Aufbau sieht komplett anders aus.
Hi, dürfen wir mal bei dir reingucken? Riecht auf jeden Fall gut nach Werkstatt hier. Harte Mechanik wurde mir versprochen. Genau. Kannst du die liefern?
Genau, die kann ich liefern. Mein Name ist Daniel Müller. Ich bin Projektingenieur für die mechatronischen Prüfstände. Wir sehen hier einmal einen Linearmotor von uns entwickelt. Der kann diese realen Kräfte, die wirklich auf so einem Lenkgetriebe auftreten können, nachahmen. Ich habe hier so einen Hilfsmotor dran und hier habe ich diese Mechanik, mit dem meine Vorderachse oder meine Vorderräder links und rechts eingelenkt werden. Wir können hier bis zu 50 Hertz Frequenzen auf diese Spurstange mechanisch draufgeben und dann muss diese Lenkung damit zurechtkommen. Das Worst-Szenario ist, ein Auto fährt gegen den Bordstein, das sind heftige Schläge oder auch so eine Fahrten über Kopfsteinpflaster.
Lieben wir alle.
Und selbst da muss das Auto dann stabil bleiben.
Ach so, dann muss ich dann hinter diese, aus Sicherheitsgründen, ach Quatsch, echt?
Ja, der Boden wird ein bisschen vibrieren.
Oha! Das war aber mal abruptes Ende jetzt.
Ja, jetzt ein abruptes Ende, genau.
Krass, aber das war auch cool ein bisschen.
Also wir haben angefangen mit dem Sensorauto, da ging es um KI-Algorithmen, reine Software-Algorithmen. Dann haben wir uns die mechatronischen Prüfstände mit sehr viel Mechanik, die ihr gesehen habt, angeschaut. Und hier sind wir jetzt auf einer Verbindung von beiden. Wir sehen jetzt dort einen Hardware-in-the-Loop-Simulator. Dort verbindet sich jetzt der Software-Algorithmus mit der Elektronik. Also wir haben jetzt eine echte Elektronik, ein echtes Steuergerät. In diesem Fall ist das ein Steuergerät, was eben Sensordaten von autonomen Fahrfunktionen verarbeitet. Und das Ganze wird jetzt eben in diesem Simulator erprobt. Wir sehen auf dem Bildschirm ein autonomes Shuttle, was jetzt durch ein Dorf hier in der Nähe von Paderborn fährt. Das Dorf heißt Etteln. Wir bringen sozusagen als D-Space dieses Dorf in den Simulator und sind dann in der Lage, in dieser 3D-Repräsentanz, wir nennen das auch Digital Twin, in diesem Digital Twin dann die Fahrfunktion rein hier auf dem Simulator zu erproben. Alles, was in der Fahrfunktion nicht funktioniert oder noch nicht gut funktioniert, entdecken wir hier, ohne irgendjemanden zu gefährden.
Mein Name ist Steffen Lewis, ich bin im Field Application Engineering Team. In der Pre-Sales-Phase beim Kunden sorgen wir dafür, dass beim Kunden alles läuft und die Initialisierung abgeschlossen wird. Wir sehen jetzt hier in der Simulation eine Szene, in der wir in Etteln halt rumfahren. Und wenn wir jetzt quasi einmal das Ganze starten, wir sehen jetzt hier einmal die Situation, wie sie quasi wäre, wenn der Kunde kein Steuergerät angeschlossen hat. Also das Auto würde quasi nicht von selbstständig bremsen oder die Funktion, die der Kunde testet, würde nicht bremsen. Das heißt, was wir hier jetzt gleich sehen werden, ist, dass das Auto ja auf das andere Auto zufährt, aber es schafft...
Als Beifahrer würde ich jetzt sagen, stopp, stopp, stopp.
Genau, das ist natürlich nicht so schön, das wollen wir natürlich nicht. Was wir jetzt einmal machen ist, wir schalten einmal das Steuergerät beim Kunden an und können die Funktion dann nochmal testen. Das heißt, was jetzt passiert ist, dass wir die Szene noch einmal abfahren und die Sensordaten des Fahrzeuges werden auf dem Steuergerät verarbeitet und zurück in die Simulation gespeist, sodass das Auto anhand der Sensordaten merkt, dass es bremsen muss, weil es zu dicht auf ein anderes Fahrzeug auffährt. Wir haben genau die gleiche Szene wie eben und wir sehen schon, das Fahrzeug bremst frühzeitig und es erkennt, dort befindet sich ein Fahrzeug und wir kommen dem immer näher, wir müssen abbremsen und wir sehen, dass wir diesmal nicht so nah auf das Auto auffahren.
Ja, wenn ich da aus dem großen Fenster rausgucke, dann sehe ich da meinen Flitzer stehen und jetzt nach dem Rundgang bei euch bin ich irgendwie ein bisschen enttäuscht, dass ich da gleich wieder einsteigen muss, weil der hat gar nichts. Der hat nicht mal eine Zentralverriegelung und jetzt habe ich diese ganzen autonom fahrenden Autos gesehen und mit KI und so und was die alles können, das ist schon wirklich toll.
Das wird sehr normal werden, dass diese Feature oder diese Funktionalität in jedes Fahrzeug wandern werden. Das bedeutet eben, dass diese Fahrzeuge intensiver getestet werden müssen, dass auch eine potenzielle Unsicherheit von diesen Fahrzeugen ausgeht, wenn sie eben nicht richtig getestet werden. Und das ist das Geschäftsmodell von D-Space, daran mitzuwirken. Das ist für uns einerseits natürlich ein Business Case, sage ich mal, andererseits ist es aber auch, ich sage mal, eine Überzeugung, dass wir daran mitwirken wollen, dass die Elektronik und die Fahrzeuge immer sicherer werden und dass sie eben einerseits dadurch zur Nachhaltigkeit beitragen. Wir reden über Elektrofahrzeuge, wir reden über autonome Fahrzeuge, aber gleichzeitig natürlich auch die Sicherheit von Menschen. Und auch das Auto, was du schon fährst, wird mit Sicherheit mit D-Space-Testsystemen in Berührung gekommen sein im Vorfeld. weil wir machen das ja nicht erst seit gestern, sondern seit über 30 Jahren inzwischen. Und auch die Fahrzeuge, die in den 90ern entwickelt wurden oder Anfang der 2000er oder danach, sind mit D-Space-Technik geprüft worden. Also wir können real behaupten, dass jeder Automobilhersteller auf der Welt in irgendeiner Art und Weise mit D-Space-Testsystemen gearbeitet hat.
Das hört sich richtig, richtig gut an. Und jetzt, da ich weiß, dass auch mein Auto mal mit D-Space in Kontakt gekommen ist und hoffentlich die Bremsen auch hier getestet wurden, fühle ich mich dann doch sicher, wenn ich gleich ins Auto steige und dann wieder durch den Feierabendverkehr nach Hause muss.
Ja, also bei D-Space in Paderborn wird schon seit Jahren getestet. Autos sind da getestet worden und die Zukunft der Autos passiert da auch, oder?
Ja, D-Space ist ein ganz wichtiger Partner für uns an der Stelle. Und das Testen, wie gesagt, machen die wirklich schon seit 30 Jahren, nicht immer im autonomen Bereich von automatisierten Fahrfunktionen, sondern eben allen möglichen Geräten. Gerade dieses Hardware in the Loop ist halt interessant. Man hat eine neue Hardware, drumherum wird alles simuliert. Und man kann jetzt diese neue Hardware, von mir aus eben Lenkgetriebe, kann man so testen, also das Lenkgetriebe denkt sozusagen, es wäre in der realen Umgebung. Und über die Software sieht man, okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Partner eben auch in dem Projekt.
Du hast mir gerade Fotos von diesen D-Space-Autos gezeigt. Die sehen so ein bisschen aus wie die, vielleicht habt ihr die schon mal im Alltag gesehen, von Google Street View, wo ganz viele Kameras auf dem Dach sind, sodass die alles in der Umgebung filmen können.
Ja, das ist tatsächlich so, wenn wir jetzt mit unseren ersten im Nemo entwickelten Fahrzeugen unterwegs sein werden, dann wird das so ähnlich aussehen. Da wird auch sehr viel an Kameras draufgebaut werden, LiDAR-Systeme, alles Mögliche, um eben die Umgebung zu erfassen und zu wissen, das Auto muss ja wissen, wo bin ich hier.
Und jetzt wird ja Etteln quasi gefilmt, gescannt, in allen Bereichen erstmal fit gemacht fürs automobile Fahren. Das heißt, in Etteln werden die ersten autonomen Autos in der Region unterwegs sein können.
Ja, das wäre möglich, möchte ich jetzt an dieser Stelle aber zumindest aus dem Neomobil-Projekt heraus nicht versprechen, weil wir sind ja schon sehr lange auch mit sehr vielen Partnern unterwegs. Es gibt einmal dieses Neomobil-Projekt, was vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird, aber es sind noch sehr, sehr viele Verbundpartner organisiert. Wir haben einen Verein gegründet in Paderborn, Neue Mobilität Paderborn, da sind viel mehr noch mit drin und auch viele Kommunen. Und tatsächlich die vielen Kommunen, auch der Kreis Paderborn übrigens, die da eingetreten sind, die sind natürlich eingetreten, weil die gesagt haben, das ist ein interessantes System für unseren öffentlichen Nahverkehr, könnte einen unglaublich tollen Mobilitätsservice für unsere Bürger bieten. Und wir hatten ganz am Anfang 6 Pilotkommunen und wir werden natürlich versuchen, auch da möglichst schnell und vielleicht als erstes mal zu fahren. Aber Etteln, muss man dabei sagen, hat den großen Vorteil, wir werden die anderen Kommunen auch digitalisieren müssen. Also das, was Jan Ewe eben beschrieben hat, genau das werden wir machen müssen. Das heißt, man fährt mit den Autos, mit Sensoren durch die Gegend und nimmt alles auf, um eben genaues Bild der Umgebung zu haben.
Was ich nicht so ganz verstehe, ich habe tatsächlich letzte Woche ein Video bekommen von meinem Freund Holger aus San Francisco, der nach dem Besuch der Kneipe in ein autonomes Taxi gestiegen ist und sich hat nach Hause kutschieren lassen. Das geht da schon ohne Probleme. Kann man so ein Konzept aus San Francisco nicht einfach kaufen?
Ja, das kann man sicherlich kaufen. Und ich bin ganz sicher, die Googles und dieser Welt, die werden das natürlich verkaufen wollen. Und der Punkt ist eben, das ist ein Markt und zwar ein sehr, sehr großer Markt in Zukunft. Wir können natürlich jetzt sagen, naja, in Deutschland entwickeln wir nichts, wir warten mal drauf, bis wir die Systeme kaufen können. Aber das ist natürlich nicht Ziel der deutschen Wirtschaft und auch der Hochschulen. Wir möchten natürlich eigene Produkte entwickeln und auch verkaufen an der Stelle.
Wo ist denn euer Aspekt, wo euer Produkt dann besser ist?
Ja, ich weiß nicht genau, wenn man verschiedene Fahrzeuge vergleicht mit dem besser, ist ja immer so eine Sache. Wenn ich jetzt dich fragen würde, was ist denn besser, Audi, BMW oder Mercedes, dann ist das manchmal auch Geschmackssache. Ich glaube, mit unserem System, wo wir Vorteile haben, gegenüber denen auch die in Amerika oder in China fahren die auch, wir sind deutlich effizienter unterwegs. Und das Fahrzeug selbst ist auch anders aufgebaut. Das ist eher Richtung ÖPNV aufgebaut. Denn die Fahrzeuge, die jetzt getestet werden, beispielsweise in San Francisco, das sind häufig kommerziell verfügbare Fahrzeuge, die umgebaut werden. Das heißt, man sitzt wie in einem normalen PKW, also wie im normalen Taxi da drin. Unsere Fahrzeuge werden etwas anders aussehen. Die sind eher so ausgelegt wirklich auf den ÖPNV. Vor allen Dingen sind die komplett barrierefrei. Das heißt, ich kann auch mit einem Rollstuhl rein und all solche Dinge. Und eben deutlich energieeffizienter. Deswegen glaube ich schon, dass wir da einen Vorteil haben.
Das hört sich auf jeden Fall gut an und nachhaltig hört sich das an. Allerdings hast du mir eben auch gesagt, wir in Deutschland, wir wollen es aber auch immer so ganz besonders genau wissen. Also wir nehmen viel mehr Sachen in die Planung rein, bevor wir das Ding losschicken und sind da viel, viel vorsichtiger. Ist auch ein Nachteil, oder?
Das ist ein großer Nachteil. Also die Kultur natürlich der Entwicklung ist in den USA wirklich anders als bei uns. Es gibt sehr viel Risikokapital. Ein schönes Beispiel ist ja mal Silicon Valley. Und die Intention oder die Vorgehensweise, da ist etwas anders. Man sagt einfach, okay, da sind jetzt 100 Ideen. Jetzt fördere ich die 100 Ideen mal mit ganz viel Geld. 99 Ideen, weiß ich, ist das Geld versenkt. Aber wenn die eine Idee funktioniert, dann mache ich aus meinem vielen Geld noch mehr Geld. Und diese Risikobereitschaft, die ist in Deutschland nicht so in der Kultur verankert. Ja.
So, dann mal mir nochmal deinen ganz grundsoliden deutschen Gegenentwurf auf, wie du in ein paar Jahren von Paderborn nach Salzkotten kommst.
Ja, wir werden es sehen. Es gibt ja viele, viele Ansätze. Also ich möchte noch einen Ansatz vielleicht parallel auch erwähnen. Firma Bendler bzw. Holon, die Tochter, entwickelt im Moment ja auch Fahrzeuge, so auch Kleinbusse, People Mover, die dann auf abzielen, vielleicht eher in Ballungsgebieten wie Hamburg, da werden sie als erste starten, dann mehr Personen zu transportieren. Denn ich will jetzt mal ausnahmsweise mit einem kleinen Nachteil von unserem System anfangen. Das ist nicht geeignet, um 10, 15 Personen zu transportieren, sondern das sind ja kleine Fahrzeuge, die darauf abzielen, wenn man ehrlich ist, so ein bisschen den PKW, den eigenen privaten PKW zu ersetzen. Das heißt, wenn ich jetzt zwei PKWs habe, dann reicht mir vielleicht demnächst einer. Und die Vision geht so, ich will jetzt von morgens Salzkotten von mir zu Hause zur Uni, zu meiner Arbeitsstätte, dann gebe ich in der App einfach nur an, ich hätte gerne jetzt ein Fahrzeug, mehr nicht. Und ich kann noch angeben, 5 Minuten warten kann ich auch noch, aber dann muss ich eins haben. Und dann läuft im Hintergrund ein Riesensystem ab. Das heißt, es wird eine Routenplanung geben, da ist ein Unternehmen aus Bad Lippspringe, Firma Reisewitz, auch sehr aktiv, kleines, unglaublich gutes Unternehmen. Und diese Hintergrundplanung, die wird dann ein kleines Fahrzeug zu mir hinschicken, das steht bei mir vor der Haustür, ich steige ein. Dann fährt das Fahrzeug los. Und ich hatte eben schon mal gesagt, das kann aber nicht so große Reichweiten. Das heißt, es fährt unter Umständen nur aus Salzkotten heraus. Außerhalb der Stadt steht dann ein Pro, so nennen wir diese Zugfahrzeuge. Auch das ist praktisch dann schon geplant, steht da, ich koppel mich an, das wird wahrscheinlich in Zukunft sogar während des Fahrens passieren. Und dann fahre ich über die B1, die große Strecke, und kurz bevor ich dann Paderborn erreiche, koppelt sich mein Fahrzeug aus dem Verbund selbstständig wieder aus. Auch das ist alles geplant und fährt mich dann zu meinem Zielort und der Routenzug fährt weiter. Das heißt, die gesamte Fahrplanung läuft alles im Hintergrund ab, inklusive Abrechnung, allen möglichen Dingen. Ich muss nur meinen Zielort angeben. Und ich steige in das Fahrzeug ein, bleibe auch drin sitzen, ich muss nicht umsteigen, gar nichts und werde dann praktisch zu meinem Zielort gefahren.
Und ihr forscht daran, ihr seid auch schon ziemlich weit. Die Gelder sind auch da. Also es muss einfach nur umgesetzt werden?
Ja, das einfach umsetzen ist immer so eine Sache. Es gibt sehr viele Aspekte, die funktionieren müssen. Also wir müssen die Fahrzeuge leicht bauen, das ist bestimmt ein Aspekt. Und Leichtbau ist immerhin so, also wir könnten das Ding super leicht bauen, dann ist es aber super teuer und dann kann man es nicht mehr verkaufen, die Fahrt. Das heißt natürlich, wir müssen leicht bauen, gleichzeitig aber kostengünstig bauen. Wir müssen auf größere Serien natürlich abheben an der Stelle. Das ist häufig eine Kunst. Aber auch alles andere muss natürlich funktionieren. Das Fahrwerk, die Antriebsstränge, vor allen Dingen auch die Software, die das Fahrzeug steuert mit der ganzen Sensorik, das ist ja praktisch eine grundneue Entwicklung. Also das, was die Amerikaner oder die Chinesen gemacht haben über viele Jahre, die müssen wir jetzt in relativ kurzer Zeit vielleicht aufholen. Das heißt, viele Bausteine müssen ineinander greifen, damit das nachher dann funktioniert.
Aber du bist optimistisch.
Ich bin sehr optimistisch, weil ein Fahrzeug zu bauen, ich glaube, da sind wir in Deutschland gut ausgewiesen, das können wir. Und die Software zu entwickeln, gut, da hapert es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch, aber auch da werden wir immer besser. Paderborn ist ja auch sehr bekannt im Bereich Informatik, die Universität. Und es ist meiner Meinung nach nicht jetzt, wie du schon mal gesagt hast, nicht eine Frage, geht das grundsätzlich, sondern eher eine Frage, wie kriegen wir es umgesetzt? Also wie viel Ressourcen müssen wir noch reinstecken, wie viel müssen wir noch lernen, wie viel müssen wir noch verbessern, bis es funktioniert? Aber es ist nichts Qualitatives mehr, wo man sagen würde, ey, wenn das nicht funktioniert, dann geht es gar nicht. Das, glaube ich, gibt es nicht mehr.
Also es gibt keinen Hügel, der nicht zu überwinden wäre. Es ist eher eine Frage der Zeit.
Ja,
wenn es gut läuft, 5-6 Jahre.
Schönes Bild, genau. Das ist halt von der Forschung geht das jetzt immer stärker in die Entwicklung. Und Entwicklung ist ja nur noch Anwendung von gesichertem Wissen. Und ich glaube, wir haben sehr viel Wissen im Bereich. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Ich bin total gespannt. Für mich ist es absolute Zukunftsmusik, aber ich bin halt auch überhaupt nicht aus dem Fachbereich und werde mich dann irgendwann mit Vergnügen als, nein, nicht als Oma, sondern vorher schon in so ein Auto setzen, was mich dann nach Salzkotten kutschierte.
Ganz sicher.
Dankeschön an Professor Dr. Thomas Tröster für dieses nette Gespräch über die Zukunft.
Sehr gerne.
Das war Folge 1 von Wissen to Wirtschaft und zurück, der Podcast der Uni und der Wirtschaftsförderung Paderborn. In der nächsten Folge geht es dann um Kultur- und Kreativwirtschaft, made in Paderborn. Dann spreche ich mit der Professorin Dr. Beate Flath. Sie ist Dozentin im deutschlandweit einzigartigen Studiengang Populäre Musik und Medien. Und den gibt es nur, genau, eben an der Uni Paderborn. Mein Name ist Jenny Heimann und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Wissen zur Wirtschaft und zurück ist eine Produktion der Podcast-Fabrik im Auftrag von Universität und Wirtschaftsförderung Paderborn. Host Jenny Heimann. Einspieler Selina Herr. Redaktion Joris Alexander Krug. Konzeption und inhaltliche Begleitung Johanna Pietsch und Tobias Vorwerk. Sound und Postproduktion Podcast-Fabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden auf wissen2wirtschaft.de, podcastfabrik.de und überall, wo es Podcasts gibt.